Shalom, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Bibelmutiger zum Hören. In einer Zeit, wo leider Präsenzbibelstunden nicht möglich sind, lade ich euch herzlich ein zu einer Bibelbetrachtung. Wir wollen uns heute einem Wesenszug Gottes zuwenden und ich möchte das tun mit einem Schau auf Abraham und von daher diesen besonderen Wesenszug der Treue Gottes entfalten und uns zugänglich machen. Nicht nur in diesen Zeiten fragen sich viele Menschen nach ihrer Zukunft. Und wenn man sich nach der Zukunft erkundigt, dann ist es oftmals gar nicht so weit, dass Menschen nach oben schauen, zu den Sternen. Sie fragen danach, was die Zukunft bringt, und ob die Sterne ihnen dazu etwas sagen. Interessant ist, dass auch Abraham das tut, allerdings nicht, weil er horoskopgläubig wäre oder weil er an die Sterne als Götter glaubte, sondern weil er von Gott dazu aufgefordert wird. Es ist also ein riesenweiter Unterschied, mit welch einer Motivation jemand seine Augen aufhebt und gen Himmel schaut. Und Abraham hat einen guten Grund dazu. Die Bibelstellen, die ich heute benenne, werde ich an dieser Stelle einmal nennen, dass, wer es möchte, sie nachschlagen kann. Und auch am Schluss des Vortrags werde ich diese Bibelstellen noch einmal benennen. Es geht heute um einen Text aus 1. Mose, Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Dazu werde ich aus dem Neuen Testament zitieren, 1. Korinther 1, Vers 9, 1. Korinther 10, Vers 13, 2. Korinther 1, Vers 18 bis 20, 1. Thessalonicher 5, Vers 24 und 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Und auch zwei Texte aus der Johannesoffenbarung werden vorkommen. Das ist aus dem 1. Kapitel, die Verse 5 und 6. Und aus dem letzten Kapitel der Johannesoffenbarung, Kapitel 22, Vers 17. Ich lese aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 15. Nach diesen Begebnissen geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, dass ich doch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und weiter sprach Abraham, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der wird dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel, und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Abraham aber glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. 1. Mose, Kapitel 15. Abraham macht sich Sorgen um seine Zukunft. Und angesprochen wird er dadurch von Gott. Er selbst wird sich sicherlich immer mal wieder diesen Gedanken gestellt haben. Und schließlich ist es die Verheißung gewesen, die ihn aus seinem Vaterhaus, aus seiner Verwandtschaft, aus seinem gewohnten Leben herausgeführt hat, als er in hohem Alter noch einmal aufgebrochen ist. Aufgebrochen auf den Traum, auf die Vision hin, die Gott ihm vor Augen gestellt hat, aus ihm ein großes Volk zu machen, ihn zu segnen und seine Nachkommenschaft. Und immer noch ist er kinderlos. Das heißt nicht nur damals, ohne Zukunft. Und so, in diese Gedanken hineingenommen, wendet sich Gott an ihn und er spricht ihn an und sagt: Abraham, du hast alles richtig gemacht. Ich bin es doch, der dich herausgeführt hat, auf den du vertraust. Und ich bin der, der dich beschützt und der dir Zukunft gibt. Ich selbst bin dein sehr großer, dein überaus großer Lohn. Und da platzt es aus Abraham heraus: Ja, aber ich habe keine Nachkommenschaft. Ein Diener meines Hauses, das war damals so üblich, wird mein Nachfolger sein, wird mein Erbe sein. Und als Gott ihm daraufhin sagt: Nein, sondern jemand, der aus deinem Leib hervorgeht, du wirst leibliche Nachkommen haben, der wird dein Erbe sein. Und dann ruft Gott ihn, einen Blick zu tun in die Sterne. Und das ist eben dieser himmelweite Unterschied, ob jemand die Sterne als Götter sieht oder als Schicksalsmächte, die Einfluss haben auf sein Leben, horoskopgläubig ist oder abergläubisch, oder ob jemand auf das Geheiß Gottes hin die Schöpfung in den Blick nimmt und von Gott selbst diese Weisung empfängt: Schau auf und erkenne, dass der, mit dem du zu tun hast, so unendlich viel größer ist und so unendlich viel weiter schauen kann, dass deine Gedanken und seine Gottes Gedanken überhaupt nicht übereinstimmen. Gott sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und so lässt Gott den Abraham hier aufschauen in die Sterne, um ihm darin etwas zu verdeutlichen und zu sagen: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und dann kommt eine Aussage, die so zentral für die ganze Bibel ist und auch eine tiefe Wahrheit uns vor Augen stellt. Sie ist so zentral für die ganze Bibel, weil es um das Vertrauen geht, das Abraham hier zum Ausdruck bringt. Er vertraut dem Herrn, er glaubt dem Herrn. Auf das Wort Gottes hin öffnet er sein Herz und richtet sein Herz auf Gott aus. Und diese Ausrichtung ist: Ja, Gott ist vertrauenswürdig. Er ist treu, und so glaubt Abraham der Zusage, der Verheißung Gottes. Abraham glaubt dem Herrn, und im Zusammenhang mit dieser Aussage, die durch die ganze Bibel bezeugt wird, wird auch deutlich, die Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen auf das Wort Gottes kommt, die Glaubensgerechtigkeit, ist keine Erfindung der Reformation, sondern tief verwurzelt in der Tora, in den jüdischen heiligen Schriften, in der Bibel der Juden, im ersten Buch Mose. Hier begegnet uns die Glaubensgerechtigkeit, das von Gott als gerecht angesehen werden, das aus dem Vertrauen darauf kommt, dass wir uns seinem Wort anvertrauen, auf sein Wort hin handeln. Und diese Vertrauenswürdigkeit, die spricht hinein auch in unsere Situation, dass wir ja auch in diesen Tagen und nicht nur in diesen Tagen danach fragen: Worauf kann man sich wirklich verlassen? Auf die immer wieder neuen Einschätzungen der aktuellen Situation oder auf das, was politisch sinnvoll vorgegeben wird? Worauf kann man sich verlassen? Und da stellt uns die Bibel eindeutig vor Augen: Es ist nicht irgendetwas, es ist nicht irgendetwas Sachliches, sondern es ist ein Wort, auf das wir uns verlassen können. Das Wort, das von dem gesagt wird, der treu ist. Abraham glaubte dem Herrn. Glauben, das ist dieses Wort, das wir auch kennen. Zum Beispiel in dieser Aussage: Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ganz davon abgesehen, dass das heute alles gar nicht mehr so sicher ist wie mit diesem Amen, ist dieses Wort Amen genau diese Grundlage in der biblischen Sprache, was uns das vermittelt. Hintergrund ist ein Bild. Dieses Bildwort, das hier Glauben beschreibt, kann man in der Nomadensprache von Abraham so zum Ausdruck bringen, dass er seinen Zeltpflock fest einschlägt. Er macht sich fest, er macht sein Zelt, er macht seine Existenz sturmsicher, unabhängig oder sicher von all den äußeren Einflüssen, die das Leben schwer machen oder auch behindern oder zerstören wollen. Abraham macht sein Leben fest, er schlägt diesen Zeltpflock ein. Oder ein anderes Bild, vielleicht etwas moderner, das wir damit verbinden, ist, dass man seinen Anker wirft. Dass man fest verankert ist, dass man gegründet ist, gefestigt ist. Und dass darin die Existenz gesichert ist, dass wir diesem einen vertrauen, dass wir uns bei diesem einen festmachen, uns fest verankern. Das meint Glauben, das meint Vertrauen. Es geht also um ein sich anvertrauen, um ein sich geborgen wissen, ein sich geborgen machen bei Gott selbst. Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham wird in eine persönliche Beziehung gerufen und in dieser persönlichen Beziehung ist er sicher und fest. Und uns begegnet im zweiten Teil der Bibel der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, der uns zu einer persönlichen Beziehung mit sich ruft, der uns dazu einlädt, unser Leben bei ihm festzumachen. Wer sich ihm anvertraut, wer ihm sein Leben anvertraut, der empfängt ewiges Leben. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab Gott selbst die Vollmacht, von nun an als Kinder Gottes zu leben, das heißt, zu dieser göttlichen Gemeinschaft und Familie zu gehören, die in Zeit und Ewigkeit Zukunftsperspektive und Lebensrecht hat. Weil dieses Leben gegründet ist in dem, der das Leben selbst ist. Jesus sagt von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er einmal stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das sagt Jesus und er lädt dazu ein, dass wir unser Leben bei ihm festmachen. Unsere Lebensanker fest verwurzeln bei ihm. Unsere Zeltpflöcke fest einschlagen. Abraham glaubte dem Herrn. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Abraham vertraute sein Leben dem Herrn an. Und dieses Wort Amen, dieser Begriff für Vertrauen und für Glauben, der kann eben auch von einer anderen Seite betrachtet wiedergegeben werden als Treue. Gott selbst ist auch treu. Er ist glaubwürdig. Das, was er sagt, hat Bestand. Es wird alles überdauern. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und darum ist das Wort Gottes so etwas Zentrales auch in unserem Leben, letztlich auch so zentral, dass es von allen Seiten her angefochten und unglaubwürdig gemacht wird. Angefangen auf den ersten Seiten der Bibel, wo der Satan das Wort Gottes eben in Frage stellt und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und es geht letztlich darum, eben diese Vertrauenswürdigkeit von Gott in Frage zu stellen. Aber dem wehren wir. Indem wir uns auf die Glaubwürdigkeit der Bibel berufen und auf die Glaubwürdigkeit dessen, der das von sich gesagt hat und der uns in seiner Person, in seinem Wesen als Jesus Christus vor Augen tritt. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Und wer Jesus anschaut und sein Leben Jesus gibt, der ist verwurzelt in der ewigen Existenz Gottes. Der wird letztlich durch das, was Jesus auch getan hat, versöhnt mit Gott, dass Sünde und Schuld keinen trennenden Raum mehr haben, sondern in der Vergebung und in der Gnade, in der Liebe Gottes aufgehoben sind. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Und wenn wir mit einer solchen Bereitschaft der Annahme von Jesus in unser Leben, zu ihm kommen, dann gehören wir zu denen, die diese Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Denn er hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes sind. Und das alles beweist die großartige Treue Gottes und diesen Wesenszug der Treue. Und darauf geht der Apostel Paulus eben in einer ganz besonderen Weise ein, mit einem ganz besonderen Zitat und ganz besonderen Zitaten, die immer wieder damit anfangen: Treu ist Gott. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Hier wird die Treue Gottes herausgestellt in ihrer ganz besonderen Weise, dass sie diesen einladenden Charakter hat, dass unsere erste Berufung eben nicht zu einer besonderen Aufgabe oder zu etwas anderem ist, sondern unsere erste Berufung besteht darin, dass wir zu Jesus gehören, dass wir mit ihm verbunden sind, dass unsere Gemeinschaft mit Jesus hergestellt ist und dass wir in dieser Gemeinschaft hineingenommen sind in das heilige Personengeheimnis der Dreieinigkeit Gottes von Vater, Sohn und Geist. Und dass diese Berufung in die Gemeinschaft mit Jesus das Zentrale ausmacht, nämlich das ist das, worin Gott seine Treue erweist, dass er uns zu sich ruft und persönliche Gemeinschaft anbietet. Gott ist treu. Durch ihn sind wir berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Eine weitere Aussage macht der Apostel: Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Dieser Aspekt der Treue Gottes heißt, dass eben nicht nur die Berufung in die Gemeinschaft mit Jesus, diesem einzigartigen Wesen Gottes der Treue, entspricht, sondern dass auch all unsere Lebensumstände in diese Treue Gottes eingeschlossen sind. Ja, es gibt Situationen in unserem Leben, die uns nicht gefallen. Und es gibt Situationen, die uns herausfordern. Und gerade wenn wir Jesus nachfolgen, erleben wir manchmal unglaubliche Dinge. Aber begründet in Gottes Treue und in der Zusage, dass Gott treu ist, übrigens besiegelt durch seine jahrtausende alte Treue zu dem Volk Israel, dessen Gott er immer noch ist und bleiben wird in alle Ewigkeit und dessen Verheißungen sich erfüllen werden. Und wir sehen es zum Teil schon jetzt auch vor unseren Augen. In dieser Treue Gottes, der Israel behütet, ist auch unsere Zusage, unsere Verheißung begründet, dieser treue Gott. Er wird uns durch Zeiten der Anfechtung und der Not hindurchführen. Sogar so sicher, dass wir mit Jakobus sagen können: Verwundert euch nicht, wenn ihr angefochten werdet, sondern erachtet es sogar für Freude, wenn ihr angefochten werdet, denn das zeigt, das sind jetzt meine Worte, dass ihr auf dem richtigen Weg seid und dass Gott etwas Einzigartiges und Zentrales in deinem Leben tut, nämlich dich mehr und mehr zu Jesus hin verändern. Dazu gebraucht er solche Situationen, die uns nicht gefallen. Aber er verliert das Ziel nicht aus den Augen, denn Gott ist treu, der uns nicht versuchen lässt über unsere Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass wir es ertragen können. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu. Und unser Wort, sagt der Apostel Paulus, das an euch gerichtet ist, kann daher nicht Ja und Nein zugleich sein. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war eben nicht Ja und Nein zugleich, sondern in ihm war das Ja. Und auf alle Gottesverheißungen hin ist er das Ja. Und darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Paulus beschreibt die Treue Gottes eben darin, dass das, was Gott sagt, das, was er zugesagt hat, dass das unumstößlich gilt. Und dass diese Zusage Gottes, dass er uns vergibt, dass er uns annimmt, dass er uns ewige Zukunft durch Jesus schenkt, dass es besiegelt ist mit dem Blut Jesu Christi, das er am Kreuz vergossen hat und mit dem er es festgemacht hat, unumstößlich in dieses ganze Universum hinein verkündet wird, dass Gott treu ist und dass in Christus die Welt mit Gott versöhnt ist und jeder einzelne Mensch, du und ich, in unserem Ja zu Jesus diese Versöhnung empfangen und die Berufung zum ewigen Leben. Und dass diese Berufung zum ewigen Leben auch Bestand hat und dass sie zum Ziel kommt, das betont der Apostel dann im 1. Thessalonicher Brief. Gott ist treu, der euch ruft, er wird es auch tun. Im Philipperbrief schreibt der Apostel, ich bin gewiss, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, eben das gute Werk des Glaubens, dass der auch dieses gute Werk zum Ziel bringt, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und es ist eben Jesus selbst, es ist Gott selbst, der in der Kraft des Heiligen Geistes dieses Werk vollenden wird, das er in dir begonnen hat, diesen anfänglich kleinen Glauben, dieser Versuch des Vertrauens auf Gott, er wird ihn durchdringen lassen und wird deinen Glauben stärken, aufbauen und dich dahin verändern, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Er selbst, der das gute Werk begonnen hat, er wird es tun. Und das schreibt der Apostel hier im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es tun. Das ist übrigens eine Zusage im Zusammenhang mit einem großartigen Segen, dass der Gott des Friedens uns durch und durch heilig macht, an Geist, Seele und Leib, und dass wir unversehrt sind bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, bei der Wiederkunft von Jesus. Und schließlich schreibt der Apostel noch einmal im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 3 von dieser Treue. Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Letztlich sind wir dazu berufen, Überwinder zu sein, als Überwinder zu leben, Menschen zu sein, die eben nicht den Hin und Her in dieser Weltgeschichte ausgesetzt sind, sondern die in Jesus Christus, in Gott selbst, verwurzelt sind und darin ihre Existenz haben. Und die darum auch zu denen gehören, die auf der ersten und obersten Sprosse der Agenda des Bösen stehen, um angefochten und aus dem Bahn geworfen zu werden. Ja, es gibt einen, der hat ein ganz lebendiges Interesse daran, dein Leben kaputt zu machen. Aber der, der uns Schutz und das Erreichen des Ziels zugesagt hat, ist unendlich viel größer. So kann Johannes in seinem ersten Brief davon berichten, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören und dass der, nämlich Jesus, der in der Kraft des Heiligen Geistes in uns lebt, dass der, der in uns lebt, größer ist als der, der in der Welt ist. Und er, Jesus, der Herr, ist treu. Er wird uns stärken und bewahren vor dem Bösen. Und darin ist begründet dieses einzigartige Wesen Gottes, das uns in Jesus begegnet und das schon in Abraham uns vor Augen tritt, wenn Abraham dazu aufschaut. Und wenn Abraham oder über Abraham diese Aussage gemacht wird, die übrigens an mehreren Stellen im Neuen Testament noch einmal zitiert wird, dass Abraham dem Herrn glaubt. Er macht sein Leben fest bei dem Herrn, in seiner Treue, und das wird ihm als Gerechtigkeit angerechnet. In dieser Treue Gottes sind wir geborgen, denn Gott ist treu, durch den wir berufen sind zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Gott ist treu, der uns nicht versuchen lässt über unsere Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass wir es ertragen können. Gott ist treu, Denn das Wort, das an uns ergangen ist, ist nicht ein Ja und Nein zugleich, sondern es ist ein Ja. Und wir können das Amen dazu sprechen. Das Ja ist über alle Verheißungen Gottes ausgesprochen und zu uns gelangt. Und wir dürfen Amen dazu sagen, wir dürfen uns darin festmachen. Und Gott ist treu, der uns berufen hat und der uns ruft. Er selbst wird es auch zum Ziel bringen. Er selbst wird es auch tun. Ja, der Herr ist treu, der uns stärkt und uns bewahren wird vor dem Bösen. Und darum kann in der Offenbarung des Johannes so deutlich davon gesprochen werden, dass eben dieser Christus das Ziel und die Zukunft unseres Lebens ist. Dem, der uns liebt und von unseren Sünden reingewaschen hat durch sein Blut. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er ist es, der ruft und dessen Ruf in diesen Tagen in einer ganz besonderen Weise durch diese Welt hindurchgeht. Denn der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen. Shalom, ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und will gerne die Bibelstellen noch einmal nennen, um die es heute ging. Ausgangstext war 1. Mose Kapitel 15, die Verse 1 bis 6 und dann aus dem Neuen Testament 1. Korinther 1, Vers 9, 1. Korinther 10, Vers 13, 2. Korinther 1, Vers 18 bis 20, 1. Thessalonicher 5, Vers 24 und 2. Thessalonicher 3, Vers 3 und auch Offenbarung 1, die Verse 5 und 6 und Offenbarung 22, Vers 17. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen.